Finale, oh, Finale, oh. Und damit starten wir in unsere neueste Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport1. Es ist geschafft, die deutsche Mannschaft steht wirklich im EM-Endspiel mit einer wirklich richtig guten Leistung gegen Kroatien, haben sie sich den Sieg erarbeitet und damit den Kampf um die Goldmedaille erobert. Die Chance ist weiterhin da, sie können weiterhin den EM-Titel gewinnen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und wir müssen drüber reden. Robin Budenz, mein Experte, wieder an meiner Seite. Hallo Robin.
Ja, Sebastian, erstmal großartigst würde ich das nennen. Hervorragend, also mega geil. In dieser absurd schweren Hauptrundengruppe durchgesetzt. Kroatien jetzt im Halbfinale geschlagen. Das erste Mal nach 2002, 2004 und 2016 wieder in einem EM-Finale. Und ja, komm. Hätten wir vor der EM nicht gedacht. Wir haben es alle gehofft, aber es ist doch einfach nur geil. Ey, jetzt stehen wir da im Spiel um den EM-Titel und das mit einer wieder und diesmal finde ich über lange, ganz lange Strecken, vielleicht mit einer kurzen Verschnaufpause in der zweiten Halbzeit, unfassbar starken Leistung. Es ist einfach nur großartig. Handball Deutschland lebt, hat Bock und ist gut drauf.
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, wir haben ja auch viel, ne, positiv und negativ und so weiter, auch viel drüber geredet, wie es weitergehen kann, weil es ja auch viel hoch und runter und ne, war ja schon EM aus, Vorrunden aus, war ja schon wirklich ein Thema und aber man hat sich immer wieder reingefightet und ich muss auch wieder sagen, auch in diesem Spiel war einfach so, also ich muss wirklich sagen, wenn man dieses Spiel zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, die bessere Mannschaft hat gewonnen, denn wir hatten, die deutsche Mannschaft hatte diesmal nicht diesen einen überstrahlenden Spieler in der Offensive, den wir schon das Spiel gesehen haben, ne? Wir erinnern uns Juri Knorr gegen Frankreich mit 10 Buden. Wir erinnern uns Marco Grigic mit 7. Miro Šturov erinnern wir uns auch gegen Portugal, ganz wichtig. In diesem Fall würde ich wirklich sagen, Robin, die gesamte Mannschaft, fast alle mit Abstrichen, einige haben jetzt nicht so viel gespielt, aber eigentlich durch die Bank weg, hat die Mannschaft dafür gesorgt, dass dieses Team im Finale steht.
Absolut, du hast vollkommen recht. Bei einem Blick auf die Quoten sieht man es schon, ne? Alle haben geliefert, super viele Torschützen, eine super starke geschlossene Mannschaftsleistung vorne wie hinten, Beton angerührt, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und hinten in der Abwehr, finde ich, kann man ein, zwei Spieler mal herausnehmen, aber vorne ist es heute fast nicht möglich, weil vorne wirklich das Angriffsspiel funktioniert hat und wir haben Tempohandball gespielt, wir haben gute Lösungen gefunden gegen dann eine 5-1, nachdem es am Anfang ein bisschen uns schwer getan haben. Aber echt rundum gelungene Mannschaftsleistung und das über 55 bis 57 Minuten, würde ich sagen. Da war kurzer Bruch drin. Mitte der zweiten Halbzeit, aber das Ding wurde von vorne bis hinten relativ souverän mannschaftlich geschlossen runtergespielt, das stimmt.
Ja, also ich muss halt wirklich sagen, also sie haben das wirklich, wirklich gut gemacht. Ich würde einfach sagen, lass uns mal in die Partie reingehen, Robin, in der ersten Halbzeit. Das war, also ich muss sagen, es war wirklich ein munterer Auftakt, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Die Kroaten sind mit viel Energie reingekommen, haben wirklich versucht, auch Tempo zu machen und so. Und haben auch relativ früh den siebten Feldspieler gezogen. Das muss ich sagen, das haben sie auch wirklich gebraucht, aber auch trotzdem wirklich gut gespielt. Sie haben die deutsche Mannschaft immer damit schön in die Tiefe reingedrückt, also konnten dann viel von 7, 8 Metern werfen. Und das haben sie wirklich gut gemacht und Martinovic war von Beginn an ganz gut. Mir ist dann sofort, wenn das heißt, eingefallen, der Martinovic 8 Tore wirft, wird für Deutschland, wird für das gegnerische Team eng. Er hat sozusagen irgendwann aufgehört, Tore zu werfen, aber die Anfangsphase war Martinovic pur. Also da hat er komplett alles genutzt, was er nehmen konnte.
Ja, absolut, ne? Andy Wolf irgendwie auch nicht so ganz im Spiel gewesen, gerade am Anfang, meiner Meinung nach.
Ja.
Viele, 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 gerade drei, vier Schüsse von Martinovic, an denen er auch irgendwie zwei, dreimal die Hand dran hatte, der dann doch irgendwie reingefallen ist. Auch Klarica, gerade am Anfang, bisschen mehr mit Wurfglück. Da war es eine ausgeglichene Partie, ging munter hin und her. Viel Tempo hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Aber dann hat Deutschland gerade so nach 12, 13 Minuten, würde ich sagen, doch ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel gekommen, hat dann auch das erste Mal mit zwei geführt. Und Ich glaube, meiner Meinung nach haben die Kroaten sich keinen Gefallen damit getan, dass sie relativ früh im Spiel schon in der ersten Halbzeit auf den siebten Feldspieler gesetzt haben. Es ist ein zähes Spiel, es ist viel rumspielen, es ist viel wieder reingehen, Lücken reißen etc. Es ist extrem aufwendig, es ist extrem intensiv, genauso wie die 5-1-Deckung. Nach dem, was Dago Sigurdsson bei der Pressekonferenz gesagt hatte und was die Kroaten halt auch dann einfach körperlich mehr leisten mussten, beziehungsweise weniger Regeneration hatten, das hat sich auf dem Spielfeld, also beziehungsweise taktisch, nicht widergespiegelt, weil wenn du mehr Körner gelassen hast, spielst du doch keine 5-1 und eine 7 gegen 6. Also das ist ja viel laufintensiver. Du musst ja immer wieder den Torwartwechsel auch hinbekommen. Und bei der 5-1 müssen alle viel mehr arbeiten. Ich weiß nicht, ob sich die Kroaten damit nicht, also ob die sich damit einen Gefallen getan haben und es nicht andersrum besser geklappt hätte. Aber ist Makulatur, das Spiel ist durch. Ich war überrascht davon, muss ich sagen. Wie war dein Eindruck denn?
Also ich muss auch sagen, also die 5-1 hatte ich in der Tat nicht erwartet. Also das war für mich so, der hatte schon direkt Angst. Ich so, ach nein, 5-1, der kommt das gegen, wie in Position sein. Boah, das wird ja schon eine Herausforderung. Muss ich aber wirklich sagen, Deutschland hat das wirklich gut gelöst. Also klar, da gab es ab und an nochmal Phasen, wo es dann nicht funktioniert hat, wo man sich auch ein bisschen nochmal einige Abspielfehler mit dabei hatte, die dann echt nicht gut gelöst gewesen sind. Aber so insgesamt, wenn man das über ganze Spiel nimmt, haben das wirklich gut gelöst. Immer wieder Lücken gefunden, auch mal versucht, mal neue Ideen ranzugehen. Also es hat wirklich gut funktioniert letztlich. Aber ich bin auch bei dir. Also so ganz von den Aussagen, die man vorher getroffen hat, wie man dann gespielt hat, hat nicht so ganz zusammengepasst. Deswegen haben die Kroaten wahrscheinlich unter der zweiten Halbzeit das gar nicht mehr gespielt, weil sie wahrscheinlich auch keine Power mehr hatten. Das muss man einfach auch sagen. Also haben sie es ja komplett, wirklich komplett gelassen mit 7 gegen 6 zu spielen. Erst, glaube ich, ganz am Ende wieder in den letzten paar Minuten vielleicht noch. Also da war ich in der Tat sehr überrascht, dass sie das dann erstmal so konsequent gemacht haben und dann fast gar nicht mehr. Spielt aber auch eigentlich, glaube ich, dann dafür, dass die deutsche Mannschaft da auch schon wirklich einfach natürlich ein bisschen mehr Power hatte, den kompletten Kader auch genutzt hat, auch wenn ich mir vielleicht den anderen mal ein bisschen mehr Ruhephase für die anderen gewünscht hätte. Aber so insgesamt wirkte die Mannschaft wirklich fokussiert. Klar, ein paar Fehler waren mit dabei, aber insgesamt haben die das in der ersten Halbzeit sehr konzentriert gemacht. Und das, was dann zu Beginn der zweiten Halbzeit kam, Robin, ich habe es bei X geschrieben, für mich die besten 15 Minuten der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier. Das war der absolute Wahnsinn, wie sie gespielt haben. Die waren präsent in der Abwehr, haben sich in jeden Ball, in jeden Wurf reingeworfen. Justus Fischer in 10 Minuten gefühlt mit 3 Blocks. Also hat sich wirklich in jeden Wurf irgendwie reingeworfen, nachdem sie vielleicht zum Anfang ein bisschen, ja, nicht die Arme hochbekommen hatten, hat er auch bei Bundesliga moniert gehabt. War das viel besser. Und da sind sie wirklich dann davon gezogen und da waren die Kroaten wirklich platt, die konnten nichts gegen machen.
Ja, gegen ich will nicht sagen schlappe Kroaten, aber gegen du kannst ja auch nicht angeschlagen sagen, aber sag ich mal, gegen nicht ganz so ausgeruhte Kroaten dann so aus der Halbzeit zu kommen, die 10 Minuten, 15 Minuten gewinnen das Spiel. Also du hast das Spiel in dem Moment dann gewonnen. Ja. Mit diesem Lauf, Justus Fischer vielleicht die besten 10, 15 Minuten, die er jemals im Nationaldress gespielt hat. 3 Blocks in einem Spiel, noch keinen Abwehrspieler, glaube ich, bei einer EM-Endrunde so gemacht. Ist ganz großes Kino und ihn kannst du definitiv hervorheben, aber ich finde, man muss dann auch Julian Köster und Mathis Langhoff erwähnen. Weil die drei, also Fischer, Köster, Langhoff, haben für mich heute jeweils ihr bestes Spiel bei diesem Turnier bisher gemacht. Und Köster, hatten wir darüber gesprochen, dass wir von dem noch diese Outstanding-Leistung gerne gehabt hätten. Jetzt hat er nur 3 Tore gemacht, bei einer 100%-Quote, das ist schon mal gut. Aber er hat sowohl hinten wie auch vorne, gerade gegen die 5-1 im Angriff dann, sehr, sehr gute Lösungen gefunden, gute Kreisanspiele, gut auf Außen abgelegt, hinten das Ding komplett dicht gehalten, für mich Köster und Fischer absolut herauszuheben. Und, wie gesagt, Langhoff, der dann den halben der Kroaten, die ja doch auch sehr, sehr wurfgewaltig sind, immer wieder den Zahn gezogen hat. Also abwehrtechnisch war das schon ganz, ganz großes Kino heute auch.
Ja, also wir haben ja auch viel über Langhoff und dieses Turnier gesprochen, wo er dann auch vielleicht gerade auch in Offensivaktionen ein bisschen unglücklich gewesen sind. Aber gerade jetzt, wo Kießler ja immer noch krankheitsbedingt nicht einsatzfähig war, hatte das wirklich richtig gut gemacht auf der Halbposition. Also der war von Beginn an da, hatte auch die Rückkopfschuss teilweise bei 10, 11 Metern angegangen, um ihn einfach spüren zu lassen, hey, ich bin da, dir tut's heute weh, wenn du hier durch willst. Und genau das war richtig und wichtig und das hat er auch wirklich echt gut gemacht, war auf halb wirklich eine Belebung. Und ich fand auch, also Köster, was der hinten geackert hat, das war richtig, richtig gut. Vorne den einen oder anderen tollen Pass gespielt. Ich fand sowieso gut, dass er auch direkt mit Knorr beginnen durfte. Ich hoffe, der Bundesliga in unserem Podcast gehört. Wir hatten es ja gefordert in unserer letzten Ausgabe, dass er genau das tut. Das hat diesem Spiel so extrem gut getan, dass die beiden zusammenspielen, weil sie einfach erstmal extrem gut natürlich verstehen. Sie spielen ja auch schon lange zusammen in der Nationalmannschaft. Und das ist einfach du, was einfach, das funktioniert einfach super. Die können sich gegenseitig in Szene setzen, sie können Räume schaffen und so weiter und so fort. Und wenn wir über Costa auch positiv reden, ne, auch 3 von 3, klar, hatte nur, ich glaube, einen Wurf aus 9 Metern, hätte mir einer mal ein bisschen mehr noch gewünscht, letztlich. Aber was ich vor allen Dingen auch über Knorr sagen möchte, auch da natürlich die Wurfquote 50% ist jetzt nicht so überragend. Aber ich finde, er hat auch 10 gehabt, wo er auch genau dieses Engagement, diesen Elan einfach gezeigt, den wir gebraucht haben. Ich erinnere mich an eine Situation, wo er den Ball verwirft, aber dann selbst zum Rebound springt, sich dann durchsetzt gegen den Rechtsaußen der Kroaten, dann den Pass rüberspielt zu Fischer, den Ball reinwirft. Da wurde dann diskutiert, ob es rote Karte oder überhaupt eine Strafe gegen Lukas Mertens gab für den Kopftreffer mit seiner Hand und den Handfischer da. Und dann auch in der Defensive, wo er sich dann auch nicht nach vorne läuft, sondern zurückkommt und dann den Ball, den Rebound sich sichert, was ja schon davor das ein oder andere Mal nicht so in die deutsche Richtung gelaufen ist. Also von daher auch da möchte ich Knorr, auch der ja auch viel kritisiert wurde, sehr positiv hervorheben, denn das war heute wirklich von ihm, bis auf das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen immer motiviert, aber insgesamt ein richtig blitzsauberes Spiel von ihm.
Die Szene, die du angesprochen hast, wo er den Ball verwirft, der vom Pfosten hoch abprallt und er sich dann den Abpraller holt und dann auf links außen steht, du hast es angesprochen, er legt dann auf Justus Fischer ab. Ich sage dir, 90-95% aller Spieler auch auf diesem Niveau ziehen sich diesen Abpraller und versuchen den Wurf von links außen als Rechtshänder. Und haben nicht Angst, das Auge. Er ist hochgesprungen zum Torwurf, aber sieht im Augenwinkel noch Justus Fischer da stehen. Und das ist die Genialität und die Klasse von Juri Knorr. Die Szene ist so bezeichnend, finde ich. Weil ich wette mit dir, also nicht ich wette mit dir, sondern ich würde einfach behaupten, 90-95% aller Spieler nehmen sich da in der Situation, dass sie sich den Ball zurückgeholt haben, den Wurf und versuchen es und haben überhaupt nicht mehr diesen Blick. Aber er hat noch diesen Blick und die Szene ist so großartig, da bin ich vollkommen bei dir. Daraus noch ein Tor zu machen und eben nicht diesen Fehlwurf zu akzeptieren, das ist so perfekt, das ist so bezeichnend, dieses giftige, gallige, die wollten es heute mehr, wussten, dass die Kroaten so ein fieses Spiel aufziehen. Die erste Halbzeit war ja auch, bis es dann hinten raus die letzten 3-4 Minuten noch mal ein bisschen schneller wurde, stand es ja erst bis zur 20-25, stand es ja erst gerade mal 12-12 und man dachte schon, oh, das wird so wieder so ein zähes Spiel, aber Deutschland hat diesen Kampf voll angenommen und war auch giftig. Und das fand ich in der Szene so bezeichnend, da hast du vollkommen recht. Und da ist nicht jeder Tag kann 10 aus 10 die ersten reingehen. So ist es einfach so. Also, dass er sich die Würfe nimmt, finde ich vollkommen in Ordnung. Hat ein gutes Spiel gemacht, definitiv. Dafür haben andere großartige Quoten auch gezeigt, sodass er sich das erlauben kann. Guck mal, wir haben Köster 3 aus 3, Justus Fischer 4 aus 4. Lukas Mertens 4 aus 4. Wir haben 3 Spieler mit einer 100%-Quote. Gut, Franz Semper hat sich jetzt nur einen Wurf genommen, hat auch 100%, aber das ist doch großartig. Einfach 3 Spieler, die zusammen 11 Tore erzielen mit einer 100%-Quote und dazu noch Goller und Uschins auch mit einer guten Quote. Zehr aber auch nur einen verworfen von außen. Ey, gar nicht Kuzmanovic ins Spiel kommen lassen. Einfach gar nicht gefühlt.
Ja, definitiv. Also um das noch zu, ich hatte kurz bei Knorr auch Angst, dass er selbst wirft, aber er hat Gott sei Dank wirklich das Auge bewiesen. Ich fand auch diesen einen Pass, wo die Kroaten einen Fehlpass spielen und zurücklaufen, Tor ist leer und er dann diesen langen Pass raus auf Zerbe wirft. Das war auch so ein genialer Pass von ihm einfach, dass er genau sieht, dass Zerbe da komplett blank ist, auf der ist gleich mal bis halbe Pferd querfeld drüber geworfen. Das war richtig gut. Und ja, ich bin bei dir. Also es hat wirklich die Mannschaft 69% Wurfquote, das waren wirklich viele, viele richtig gute Aktionen. Es waren gut herausgespielte Würfe. Das haben sie wirklich konsequent gemacht. Und gerade in dieser Phase nach der Pause, da waren die sowas von konzentriert, sowas von on point. Das will ich häufiger als 15 Minuten sehen, auf jeden Fall. Dann sind sie so ein bisschen so da eingebrochen danach ein bisschen. Dann sind die Kroaten nochmal rangekommen. Und dann war da ganz wichtig, Andy Wolf, über den müssen wir auch noch reden. 13 Paradenquote von 32%. Wieder ein ganz, ganz starkes Spiel von ihm. Wie gesagt, hat ein bisschen gewartet, um reinzukommen, aber hinten raus wieder mit wichtigen Paraden. 7 Meter noch weggenommen. Also Andy war wirklich voll da heute.
7 Meter weggenommen gegen Mandic, der Tempo-Gegenstoß, als ja. die Kroaten auf 1 oder 2 rankommen können. Im wirklich wichtigsten Moment gefühlt diesen Ball da rausgenommen, diesen Tempo-Gegenstoß. Dann den 7 Meter im richtigen Moment. Und der Glavasch zum Beispiel haut ja auch den 7 Meter nicht irgendwie aus dem Nix an die Latte. So, das ist ja auch seine Präsenz, da brauchen wir ja auch nicht drüber reden, ne? Und macht ein mega gutes Spiel. Am Ende wird er Man of the Match. Muss ich sagen, finde ich nicht. Also, ja, sehe ich, hätte ich anders gesehen. Ich hätte den Man of the Match heute Justus Fischer gegeben. Wer 4 aus 4 wirft, 3 Blocks in 15 Minuten abliefert, im Innenblock super viel spielt, also da ein unfassbares Spiel abliefert, für mich ist Justus Fischer der Man of the Match gewesen. Aber Andy Wolf, ja, brauchen wir, also haben wir jetzt bei dieser EM schon wieder so viel drüber geredet. Es ist der beste Torwart der Welt im Moment.
Ja, definitiv.
Spolmding, wenn wir gleich auch mal auf das zweite Halbfinale zu sprechen kommen, dann sind wir uns, glaube ich, noch mehr einig.
Ich wollte es gerade erwähnen, als du es an den ganzen angeknüpft hast. ja, also wie gesagt, die Deutschen haben das wirklich, das war eine der besten Leistungen über das ganze Turnier. Wie gesagt, diese 15 Minuten, das war absolute Spitzenklasse. Das ist richtig, richtig gut. So müssen wir auftreten. Volle Power, wirklich Vollgas gegeben, konzentriert agiert, gute Torhüterleistung gehabt, vorne konzentriert gespielt. Also genau das ist, was wir uns gewünscht haben. Und letztlich muss man einfach sagen, die Kroaten hinten raus, gar nicht nochmal reingefaltet. Mir waren sie teilweise ein bisschen zu platt. Haben natürlich auch keine Torhüterleistung gehabt in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, die stand nach 50 Minuten immer noch bei der 0% Quote, glaube ich, letztlich. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr, glaube ich, war es. Und da muss man auch sagen, die kroatischen Keeper, das Ganze wird schon enttäuschen. Ich war dann überrascht, dass Kuzmanovic irgendwie eine 30%-Quote hat. 7 Paraden von 23, da war ich kurz schockiert, weil er für mich so positiv aufgefallen ist. Aber auch letztlich nur Makulatur. Also wie gesagt, die Kroaten, die waren auch einfach, das waren einfach dann zu limitiert in ihren Möglichkeiten, um wirklich der deutschen Mannschaft dann nochmal letztlich gefährlich zu werden. Da sind sie dann zu abhängig von einzelnen Personen gewesen.
Ja, definitiv. Was ich noch total interessant finde und was mir während des Spiels gar nicht so bewusst geworden war und aufgefallen war, weil wenn ich jetzt so in der Nachbetrachtung mir auch nochmal drüber nachdenke, es war das fairste Spiel bei dieser Europameisterschaft.
Ja.
Es gab genau eine Zeitstrafe gegen Philipp Glavasch und das war's. Die Deutschen haben keine einzige Zeitstrafe in 60 Minuten bekommen. Das musst du mir mal erklären in einem EM-Halbfinale, wie das möglich ist. Also das ist ja irre, das hebt ja diese Abwehrleistung ja nochmal auf eine noch höhere Stufe, meiner Meinung nach, wenn du das so verteidigst, ohne dabei eine Zeitstrafe zu riskieren oder zu ziehen. Also das spricht ja eigentlich dafür, dass die Abwehr zu passiv war, meiner Meinung nach, und nicht hart genug zugepackt hat in manchen Situationen. Aber das ist ja vollkommen irre, dass du aus so einem Spiel ohne Zeitstrafe rausgehst. Also hättest du mich vor dem Spiel gefragt, was wird das für ein Spiel, sage ich mindestens 7, 8 Zeitstrafen bei den Kroaten und bei den Deutschen auch locker 6.
Ja, also, und das ist jetzt eine einzige und das sind 3
Gelbe Karten. Absolut verrückt, ja. Und ja, also was mich freut in dem Zusammenhang auch, dass wir mal nicht über die Schiedsrichter sprechen müssen, die wirklich eine super Leistung gezeigt haben, meiner Meinung nach.
Ich muss auch sagen, ich hatte es auch nicht erwartet, wie gesagt, aber ich hatte so ein, 2 Situationen, wo ich vielleicht gesagt habe, okay, da wäre vielleicht was möglich gewesen, aber gut, die Schiedsrichter haben es wirklich gut geleitet, die beiden Slowenen, die machen das ja auch schon lange, also ich kann mich noch erinnern, als ich damals bei den Olympischen Spielen als Volunteer gewesen bin, vor 2016, waren die auch schon mit dabei und die sind wirklich so erfahren, die machen das so ruhig, ganz abgezockt, also muss man wirklich sagen, David Zock, Bojan La, einer der Top-Duos im europäischen Handball, muss man einfach so knallhart jetzt mal anerkennen. Wir atmen jetzt einmal kurz durch und schauen natürlich auf das zweite Halbfinale und natürlich auch noch auf das Spiel auf Platz 5 am Ende noch ein bisschen und wollen uns dann natürlich da mal beschäftigen, wer der deutsche Gegner sein wird. Wir haben schon gesagt, die Dänen werden es werden, aber da gehen wir gleich mal ein bisschen ins Detail rein, wie das Spiel gelaufen ist bei einem oder anderen Talk auf Sport 1. Ja, wir sind zurück und besprechen uns jetzt mit dem zweiten Halbfinale, das Spiel zwischen Dänemark und Island. Und Robin, wenn wir auch da erstmal über das generelle Fazit dieses Spiels sprechen, das war ein komplett anderes Spiel im Vergleich zu dem, was Deutschland gegen Kroatien gespielt haben. Tempo pur, Vollgas pur, das war 1-gegen-1 Situation en masse, das hat richtig Spaß gemacht, das war auf ein komplett anderer Handball als, wie gesagt, was wir vorher gesehen haben.
Absolut. Also das war eine komplett andere Idee, auch Handball zu spielen. Also eine andere Herangehensweise an diesen Sport, wie man den offensiv gestaltet, wie man diese Sportart spielt. Das finde ich total interessant. Das haben wir haben uns dazu ja auch während des Spiels schon kurz ausgetauscht. Also ich finde das unfassbar cool, dass ein Halbfinale Deutschland gegen Kroatien so stattfindet, aber das andere Halbfinale wirklich Dänemark gegen Island heißt. Gut, jetzt sind das natürlich auch die beiden Mannschaften mit den Akteuren auf dem Feld, die diese Art von Handball prägen, ne? Dieses immer in die Tiefe, immer ins 1 gegen 1, immer Vollkontakt, immer Wackler, immer Durchbruch, keine Schüsse aus der zweiten Reihe. Ich glaube, Oma Ingi Magnusson hat einen Schuss aus der zweiten Reihe sich genommen, der war drin, und Simon Püttlik hat zwei oder dreimal aus hinter 9 Metern oder 9 Metern aufs Tor geworfen. Da reden wir von 4 Toren und es sind insgesamt 59 gefallen. Das heißt, 55 Tore fallen gefühlt innerhalb von 9 Metern, die meisten komplett frei von 6. Das ist so krasser Handball. Das ist so irre, dieses Spiel. Das war der absolute Wahnsinn. Ich fand es großartig. Kann aber auch jeden verstehen, der sagt, boah, das ist mir ein bisschen zu krass, zu intensiv.
Ja, also wenn wir die offiziellen Statistiken nehmen, die auch die Würfe von den einzelnen Positionen anzeigt, waren es insgesamt überraschenderweise sogar 19 Würfe aus der Distanz. Beide Teams jeweils mit 6. Die Dänen haben 6 von 10 und die sind da 6 von 9 getroffen. Wie gesagt, da frage ich mich aber,
ja, sind natürlich, so da zählen natürlich Schlagwürfe rein, ne? Die dann Unterarmwurf, ja. Schlagwurf, das ist natürlich, sind dann auch Würfe, ja, aus dem Rückraum, klar.
Ja, klar, aber wie gesagt, das war, also ich bin da auch bei dir. Also mir war es manchmal so ein bisschen so, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Abwehr auch erwartet. Also ich bin da auch schon jemand, wo ich sage, boah, also hier und da hätte ich mir auch gerade von einer oder Mannschaft ein bisschen mehr defensive Gegenwehr erwartet. Aber das muss man auch einfach sagen, das ist auch einfach extrem schwierig natürlich, weil du hast extrem viele 1-gegen-1-Situationen. Du musst dich immer darauf einstellen, dass du immer wieder diese 1-gegen-1-Situation einfach hast. Du musst da einfach präsent sein, Finesse besitzen im Zweikampf, und das ist natürlich, wie gesagt, eine andere Art Handball zu spielen. Das machen die Dänen schon seit Jahren, perfektionieren sie das, muss man einfach so knallhart einfach anerkennen. Die Isländer haben ja so von den Spielertypen genau was Ähnliches. Wir sehen es ja mit Christiansson, mit Magnusson, die das ja auch bei Magdeburg haben. Smarason bei Magdeburg gespielt, hat das auch da gemacht. Also von daher, das ist schon wirklich richtig, richtig spannend zu beobachten. Das hat natürlich geknallt, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich muss wirklich sagen, also die Isländer, die waren echt nah dran, aber dann hatten sie eine Phase in der zweiten Halbzeit, da haben sie dann so ein bisschen den Faden verloren. Dann hast du gemerkt, als die dänische Express ins Rollen gekommen sind und dann sich so auf 3-4 abgesetzt waren, dann hast du gemerkt, okay, jetzt wird es halt schwer, dass sie da wieder zurückkommen.
Ja, die Dänen haben halt Mitte der zweiten Halbzeit mal kurz für so 7-8 Minuten verteidigt. Und zwar richtig krass verteidigt. Da haben die Isländer kein Tor mehr geworfen, außer einen 7 Meter innerhalb in so einem 5-6 Minuten Zeitfenster. Und das ist dann der Punkt, wo ein ausgeglichenes Spiel halt zu den Dänen kippt. Parallel dazu kommt Magnus Landin rein in der zweiten Halbzeit und trifft in der Phase 4 von 4 und macht in fast diesem ähnlichen Zeitfenster all diese Tore. Gitzel trifft halt 100%, Alter, der ist Rückraumspieler und trifft 7 von 7. Ja, jetzt reden wir natürlich, sagen, klar ist er auf dem Papier ein Rückraumspieler, hat aber gefühlt keinen Rückraumwurf, haben wir ja gerade schon zu gesprochen, aber trotzdem 7 von 7 ist einfach so krass. Das ist eine Wahnsinnsleistung, aber ich finde, die Isländer haben so unfassbar gut gespielt und dagegen gehalten. Und über einen müssen wir reden, wie krass gut
Und wie viel krass besser ist denn bitte noch Masmarason geworden? Alter, was hat der denn für ein Spiel abgeliefert? Irre!
Ja, also mich hat es ja schon kurz erwähnt gehabt, ne? Also er ist schon richtig, richtig gut. Ich hatte, glaube ich, Jogi Bitter, glaube ich, auch im Kommentar bei der ARD gesagt, ey, ich finde, der hat nochmal, also nochmal ein bisschen was draufgepackt. Ich fand ihn sowieso schon echt nochmal gut, den bei Magdeburg. Ich glaube, es hat noch ein bisschen wehgetan, dass er gegangen ist. Ich meine, mit Jürgen haben sie natürlich auch noch jemanden richtig guten bekommen. Aber der hat so viel Power. Das ist, glaube ich, das brauchen auch die Isländer auch manchmal, dass sie natürlich nicht sich nur auf Gysi Kristiansson verlassen müssen, nicht nur auf Magnusson verlassen müssen. Also das war wirklich richtig wichtig, dass er natürlich auch entsprechend diese Leistung gezeigt hat von der halblinken Position, zumal ja auch Elvar Jönsson ja nicht mit dabei ist. Also das war richtig gut und vielleicht sein bestes Spiel bei diesem Turnier.
Ja, also das hat schon definitiv... Das hat Aaron Palmerson Vibes gehabt, finde ich, wie der heute gespielt hat. Ne? Also das war, als ob halb links weiterhin oder wieder mal die Königsposition der Isländer ist. Ja, mega geiles Spiel. Ich hätte es den Isländern definitiv auch gegönnt, aber krass, einfach wie die Dänen sich dann natürlich auch durchgesetzt haben, aber natürlich auch mit der Halle im Hintergrund. Ne? Also jeder, der das Spiel gesehen hat, kann sich erstens glücklich schätzen, weil es ein unfassbar geiles Handballspiel war und zweitens, weil es diese unfassbar geile Stimmung war. Die ganze Halle hat einfach mitten im Spiel mehrfach angefangen zu singen und das Dach zum Wegfliegen zu bringen. Also das war ganz, ganz, ganz große Klasse und hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Sowohl das Spiel der Deutschen als auch dann dieses Spiel in der Folge und ich habe so Bock auf Sonntag, auf Spiel um Platz 3, als auch aufs Finale und boah, komm, lass einfach so eine Abwehr stellen, wie heute die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit und dann lass das Spiel gegen Dänemark bis zum Ende offen haben und dann haben eine Chance, ich will einfach nur eine Chance bis zum Ende, mehr wünsche ich mir gar nicht. So, ich will einfach mal ein offenes, spannendes Finale bis zum Ende und dann gewinnt der den Lucky Punch halt irgendwie setzt so und nicht, dass das Ding irgendwie vielleicht schon wieder so vor der Crunch-Time gefühlt entschieden ist. Ne, weil wenn wir über Finale gegen Dänemark reden, Alter, dann kriege ich natürlich auch wieder richtig fiese Flashbacks zu dieser brutal heftigen Klatsche in Paris bei den Olympischen Spielen, wo es, was waren es, 17 oder so? Mit 17 hast du da auf den Deckel, mit 17 Unterschied hast du da auf den Deckel bekommen, glaube ich, oder 14, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja.
Also das war eine ganz böse Niederlage, während ich gerade einmal geschwind nochmal nachschaue. Es waren 13 in der Tat am Ende. 26-39 war es. Aber selbst das ist ja natürlich extrem viel gewesen und so. Und ich glaube auch jetzt eigentlich auch nicht, dass es nochmal so weit kommen wird, weil klar, natürlich die dänische Mannschaft ist nochmal was anderes. Wir haben es ja auch in der Hauptrunde auch gesehen. Aber ich fand, da war die deutsche Mannschaft auch um einiges näher dran. So, ob Gitzel nochmal 7 von 7 trifft, wie jetzt gegen die Isländer, weiß ich nicht, wenn die deutsche Abwehr wieder so gut steht und ihn das richtig auch spüren lässt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir eine körperliche Abwehr dort hinstellen, dass dort wirklich Kraft reinkommt, dass es wehtut, sage ich mal so. Also das muss man, glaube ich, auch
gegen
schon
Andy Wolf sagen, dass niemand 100%
so einfach funktioniert.
Gegen Andy Wolf wirft niemand
genau, 100%. Genau, das wäre auch mein Ding, wo ich sage, Andy Wolf muss von Beginn an auf jeden Fall rein. Weil ich glaube, das haben wir definitiv gelernt, weil wenn ich jetzt auch die dänischen Torhüter schaue, also die gehen jetzt nicht mit so viel Selbstvertrauen rein. 4 von 23 Emil Nielsen, 2 von 10 Kevin Möller, Quoten insgesamt von beiden zusammen 18%. Aber muss halt sagen, sie haben halt 4 7-Meter gehalten. Und wenn man sieht, mit 3 Toren haben sie gewonnen, waren das die 4 entscheidenden 7-Meter. Also müssen sich die Isländer schon an die eigene Nase fassen, dass sie von den 11 7-Metern, die sie bekommen haben, was sie echt gut gemacht haben, muss ich echt sagen, haben mich echt viele gut rausgespielt. Aber du musst halt höherprozentig treffen, als dann 7 von 11, um das Ding zu gewinnen. Übrigens, kurzer Randfakt, 19 7-Meter sind die drittmeisten, die es jemals in einem EM-Spiel gegeben hat.
Ja, klar. Also, ich habe bei dem Spielstil, der denen gegen die, also wenn Dänemark gegen Island spielt, dann ist das klar, dass es so viele 7 Meter gibt. Dafür gab es relativ wenige Zeitstrafen, auch in diesem Spiel tatsächlich. Wenn man die Anzahl an 7 Metern sich dazu anschaut. Und Du hast vollkommen recht. Also mein erster Gedanke, als das Spiel zu Ende war, war Island hat das Spiel vom Strich verloren. Ist einfach so. Also wenn wenn die gegnerischen Torhüter 6 Paraden haben und 4 davon 7 Meter sind, dann weißt du ganz genau, wie du dieses Spiel verloren hast, leider, ne? Und ja, auf der anderen Seite lassen die Dänen halt von 8 oder 9 7 Metern 2 liegen, sind damit natürlich irgendwie ein bisschen besser.
Die 3 sogar, die lassen 3 liegen.
3 sogar, ja, okay. Also, aber ja, die Isländer...
Zweimal Jakobsen, der übrigens wieder ein schlechtes Spiel hatte.
Stimmt, ja. Aber bei den Isländern ist es natürlich auch krass, dass erst der dritte 7-Meter-Schütze, in dem Fall Torkelsen, zündet, ne, und trifft. Also angefangen hat Viggo Kristjansson, der hat den ersten direkt Emil Nielsen aufs Bein gesetzt. Dann kam Oma Ingi Magnusson, der Emil Nielsen das Ding auch irgendwie an den Arm geworfen hat. Und Torkelsen ist dann erst der dritte, erst mit dem dritten 7-Meter treffen sie den ersten. Dann hat Torkelsen relativ gut durchgezogen, bis Nielsen nochmal einen gehalten hat. Aber ja, klar, vom Strich müssen alle rein. Aber wir sehen ja, wie schwer das ist, ne? Auch bei den Deutschen, die heute auch wieder in Nils Lichtlein einen hatten, der dann auch einen verworfen hat und am Ende Zerbe dann wieder die entscheidenden beiden reingesetzt hat, bei denen ich auch wieder komplett, also, puh. Das ist so ein Thema einfach, ne? Ich weiß nicht, zeigt mir jemanden, der 100% geworfen hat. Emil Jakobsen hat das gemacht einmal in der Hauptrunde. Ich meine schon, oder? Ich glaube, er hatte wo er alle getroffen hat, auf jeden Fall. Und Hugo Descartes von den Franzosen hatte, glaube ich, auch ein oder zwei Spiele mit einer 100%-Quote vom 7-Meter-Strich. Bevor er gegen Deutschland und Andy Wolf spielen musste, versteht sich.
Ja, aber muss auch sagen, Emil Jakobsen wieder ein Spiel zu vergessen. Also den letzten 7 Meter sitzt er über das Tor drüber. Aber das ist denn bezeichnet, weißt du, dann, wenn Jakobsen keinen guten Tag hat, dann hast du halt noch Magnus Landin, der halt in der entscheidenden Phase 4-4 halt reinhämmert, ne? Denkst halt auch so, ja, super, ey. Hast du mal einen schlechten Links aus und der zweite macht's halt konsequent und da war auch wirklich in der Schlussphase ganz wichtig. Also, da haben wirklich die Ideen, so viel Qualität. Das wird glaube ich, richtig, richtig spannend werden. Übrigens, interessanterweise, dass mal wieder Spieler vom THW Kiel mit dabei sind, in jedem Finale seit 2010, in jedem großen europäischen Nationalmannschaftsfinale, immer ein Spieler vom THW Kiel mit dabei. Spielt auch für die Klasse, die der THW Kiel in dieser Zeit hatte. Und dann schauen wir mal, wer es, wie gesagt, am Ende machen wird. Das wird, wie gesagt, spannend zu beobachten sein. 18 Uhr, deutscher Zeit, geht's los. Da geht's dann auch entsprechend um EM-Gold. Robin, vielleicht ein kleiner Tipp. Was glaubst du denn? Das will ich jetzt nochmal tippen wollen mit dir.
Ja, was glaube ich denn? Erstmal möchte ich festhalten, dass ich dieses Finale lupenrein getippt habe. Dänemark-Deutschland war vor dieser Europameisterschaft, ihr könnt euch gerne nochmal die EM-Vorschau-Folge anhören, mein Tipp. Ja, ich wurde belächelt dafür von deiner Seite.
Ja, ich reiß dir unter die Nase.
Ja, wollte ich nochmal sagen, du glaubst nämlich nicht an Deutschland. Ich schon. ich lasse mich aber leider nicht hinreißen, jetzt nochmal zu sagen, ich glaube, es wird leider eine knappe Niederlage. Ich glaube, das Spiel bleibt lange offen, aber ich glaube, dass die Dänen das am Ende ziehen mit 1-2. Es wird ein enges, gutes Spiel, da freue ich mich drauf. Es wird richtig gut. Aber am Ende wird die lange, lange Sehnsucht der Dänen nach EM-Gold erfüllt.
Ja, also ich würde dir ja gerne widersprechen wollen, Robin. Aber ich tue mich wirklich auch schwer, weil die Dänen einfach, man merkt es ihnen an, sie wollen halt unbedingt diesen EM-Titel, der ihnen fehlt. Wenn die zweite Nation nach den Franzosen, die es schaffen würden, gleichzeitig Europameister, Olympiasieger und Weltmeister zu werden. Und ich glaube, das fuchst sich natürlich nochmal ein bisschen mehr an und ja, ich tue mich wirklich schwer, zumal sie auch in Herning spielen werden. Herning ist ja entsprechend natürlich auch die Halle, wo sie extrem gut sind, wo sie einen großen Support haben. Und das wird, glaube ich, für die deutsche Mannschaft wirklich schwer werden. Ich glaube, es wird knapp. Ich könnte mir mal vorstellen, dass es in die Verlängerung gehen wird. Aber ich glaube auch, dass die Dänen am Ende mit ein oder zwei Toren Vorsprung gewinnen werden. Aber ich denke, dass die deutsche Mannschaft auch jetzt mit einer breiten Brust in dieses Spiel reingehen kann und zeigen kann, was sie können.
Ja, ich denke vor allen Dingen so ein bisschen, stell mir vor, jetzt, die werden jetzt Europameister, die Deutschen. Und dann ist in einem Jahr WM im eigenen Land. So, dann bist du Europameister und dann kommt diese WM im eigenen Land, aber du hast ja schon diesen Titel gewonnen. Und ich denke mir so, jetzt kommst du in dieses Finale, hast eine gute WM gespielt, eine richtig gute, hast das Finale aber knapp verloren. Und dieser Hunger und diese unbedingte Gier, es jetzt endlich zu schaffen, gipfelt in einer Weltmeisterschaft im eigenen Land. Und ich tausche gerne oder gebe gerne diesen EM-Titel auf dafür, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit in Köln in der Matthias Arena stehen zusammen und im Finale von mir aus die Dänen schlagen und Weltmeister werden und danach Köln abreißen. Das ist, finde ich, ein fairer Deal.
Ja, hört sich gut an.
Mark my words.
Finde ich auch. Wir reden in einem Jahr dann nochmal darüber, Robin.
Definitiv. Aber genau. Erstmal reden wir am Sonntag, wie gesagt, nach dem Spiel.
Ja, genau, das machen wir als allererstes. Lass uns leider noch, Robin, zum Abschluss noch einen kurzen Blick zumindest aufs Spiel um Platz 5 werfen. Am Ende gewinnen die Portugiesen mit 36-35. Extrem torreiches Spiel gewesen, gegen hin und her auf beiden Seiten. Und am Ende können sich die Portugiesen die beste Platzierung in ihrer M-Geschichte holen und für sie noch ein versöhnlicher Abschluss und die Costa Brüder wieder unfassbar. Also Martin 9 von 11, Kiko 7 von 11, 16 von 36 Hütten geworfen. Also die Jungs waren nochmal richtig heiß.
Ja, die beiden hatten nochmal richtig Bock hinten raus, da nochmal allen zu zeigen, dass es nur eine Richtung und in eine Richtung geht für die Portugiesen und zwar ganz weit nach vorne. Und ich würde mich freuen für die, wenn die irgendwann auch mal was Zählbares mitnehmen. Und ich glaube, dass sie auf dem Weg dahin sind, weil die Costa-Brüder beide noch nicht alt sind und Iturriza, Frade sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, ne? Aber da kommt natürlich auch was nach. Ich glaube, dass die Portugiesen sich auf die nächsten 5 bis 10 Jahre in der absoluten Spitze des Welthandballs festsetzen werden und da irgendwann auch mal ich glaube, dass es nicht zum großen Wurf reichen wird. Also sie werden keinen Titel holen, glaube ich, aber sie werden mal ein Finale erreichen oder ein Spiel um Platz 3 gewinnen. Und jetzt 5. Platz ist ja schon mal ein großer Erfolg für sie. Und da wird auch noch mehr drin sein. Und die Schweden, ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich glaube, da wird es einen neuen Trainer geben. Und da werden wir einige Leute vielleicht nicht wiedersehen bei der WM. Also auch Spieler. Gottfriedsson zum Beispiel wird nicht wiederkommen. Max Dari, was wird damit passieren? Hampus Wanne, auch nicht alt geworden, aber ich denke, da wird einiges, da wird ein großer Umbruch stattfinden einfach.
Ja, ich glaube, du hast es ganz gut umschrieben schon letztlich. Also wie gesagt, ich glaube, die Portugiesen, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was möglich. Die sind ja noch extrem jung, die Costa-Brüder und auch so, da ist echt noch viel Potenzial mit vorhanden. Und wir haben es schon gesagt, auch in der letzten Folge, bei den Schweden wird es wahrscheinlich einen Umbruch geben, muss es letztlich auch geben, gerade mit Blick auf Olympia. Das ist ja mit Sicherheit dann auf jeden Fall extrem wichtig für sie da dort. Also Platz 6 mit Sicherheit eine Enttäuschung und ich denke aber auch, dass vielleicht dann jetzt auch die richtigen Schlüsse gezogen werden, dass es da nicht einfach so ein weiter so gibt, wie jetzt nach dem WM aus im Vorjahr. Also von daher, schauen wir mal, wie er dann die anderen restlichen 4 Plätze belegen wird. Wir haben ja Spielplatz 3, dann natürlich mit den beiden Verlierern, Kroatien gegen Island. Wir hatten das Spiel schon in der Hauptrunde. Dann im Finale Deutschland gegen Dänemark. Wir hatten das Spiel auch schon in der Hauptrunde. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Die beiden Teams aus der Hauptrunde, ob ein Spiel um den Titel. Und wir werden natürlich dann drüber sprechen. Sonntagabend werden wir natürlich dann schauen, wer den Titel holen wird. Wir sind sehr, sehr gespannt darauf. Bis dahin folgt uns beim Podcatcher eurer Wahl. Abonniert uns, schreibt uns, kommentiert gerne. Und dann hört ihr uns auf jeden Fall dort wieder mit der nächsten Ausgabe. Folgt uns auch mal gerne auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit Anwurf findet uns dort jeweils. Dann hören wir uns dann wieder am Sonntag bei Anwurf Anwurf Talk auf Sport 1.